Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Der Predigt liegt heute ein sehr bekannter Predigttext zugrunde, etwas abweichend vom Plan. Wir werden es gleich sehen. In unserem Predigttext geht es um Zuversicht. Denn Jesus sagt uns, dass der Vater weiß, was wir wirklich bedürfen und schon bevor wir ihn bitten. Das klingt zuerst gut und tröstlich für unsere Ohren, kann aber auch mal bedeuten, dass Gott es sogar besser weiß, was wir brauchen, als wir selbst. Denn Gott kann ja im Gegensatz zu uns Menschen die gesamten Zusammenhänge im Jetzt und später überblicken. Dieser Tatbestand birgt aber auch manchmal Interessenkonflikte zwischen meiner Sicht der Dinge und Gottes Sichtweise. Vielleicht entstehen dadurch Zweifel oder Anfechtungen, wenn Gott Gebete vermeintlich nicht erhört. Und vor diesem Hintergrund sind wir jetzt zu Beginn der Predigt einfach aufgerufen, Gott bedingungslos zu vertrauen und an seiner Zusage festzuhalten, dass er es in letzter Konsequenz mit uns gut meint. Auch dann, wenn wir vielleicht gar nichts mehr verstehen. Die Zusage im Wort Gottes, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Nun hören wir den Text aus Matthäus 6 und ich bin mir ziemlich sicher, dass den jeder schon mal gehört hat. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot, das gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das sind Worte, die Jesus selbst uns gelehrt hat. Er gab seinen Jüngern und somit uns heute einen konkreten Gebetstext an die Hand, sozusagen als Anleitung, als innere Grundhaltung beim Beten. Wenn wir genau hinhören, dann entdecken wir die drei Teile des Gebetes. Der erste Teil enthält die sogenannten Du-Bitten. Der zweite Teil formuliert dann drei Wir-Bitten mit dem Blick auf das Leben der Menschen. Und zum Schluss als dritter Teil folgt der Lobpreis. Aber vor alledem steht die Anrede Vater. Vater unser, diese Anrede beschreibt eben eine besondere verwandtschaftliche Nähe. Wer diese Anrede gebraucht, überwindet die Anonymität und er überspringt seine eigentlich unüberwindbare Ferne zu Gott. So wie im alltäglichen Gebrauch niemand zu einer fremden Person Vater sagt. Gehören wir aber zu den Nachfolgern Jesu, dann holt er uns mit diesen zwei Worten, Vater unser, aus der Gottesferne heraus. Jesus selbst schafft uns den Zugang zum Vater und hebt uns in eine Vertrauensbeziehung mit Gott. Und diese Vertrautheit mit Gott leben zu können und zu dürfen, das ist das Herzstück unseres christlichen Glaubens. Und das äußert sich eben in der Anrede Vater. Denn weil ihr nun seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun Vater sagen könnt. Galater 4, Vers 6. Nun lassen Sie uns gemeinsam diese Teile des Gebetes, diese angesprochenen Teile durchgehen. Wie gesagt, zu Beginn die Du-Bitten. Diese Bitten zielen auf die Wahrheit Gottes selbst, die sich in seinem heiligen Namen manifestiert, im Ausbruch seines Reiches konkret wird und in der Erfüllung seines Willens verwirklicht. Was also bedeutet, geheiligt werde dein Name? Zum Ersten geht es hier um die Einübung der Ehrfurcht und des Respektes vor Gott. Ihn erheben, ihn groß machen, ohne dass ich mich klein machen muss. Ihm eben Platz zu machen, damit er seine Heiligkeit in uns wirken lassen kann. Damit wir seine Liebe und Nähe in unserem Leben erleben und auch für andere sichtbar werden lassen können. Das lässt sich sicherlich an einem Sonntag im Gottesdienst gut nachvollziehen. Aber morgen ist schon wieder Montag und der alltägliche Wahnsinn prasselt auf uns ein. Wie gelingt das ihn groß machen, auch am Montag und am Dienstag und sonst so unter der Woche? Dazu könnte als erster Schritt sein, dass wir unsere Alltage ganz bewusst mit Gott beginnen, wenn wir ihm die Ehre dafür geben, dass wir am Leben sind, dass wir ihm die Ehre dafür geben, dass wir noch im Frieden leben dürfen, dass wir ihm die Ehre dafür geben, dass wir Nahrung und Kleidung haben. Machen wir uns bewusst, nichts, rein gar nichts ist selbstverständlich. Es fühlt sich in unserer Zeit irgendwie so an, als wäre es das. Irgendwie haben sich diese Selbstverständlichkeiten ins Leben geschlichen, dass wir das Gefühl haben, wir hätten geradezu einen Anspruch auf deren Verwirklichung. Aber nochmal, nichts ist selbstverständlich. Und das, was wir haben dürfen, verdanken wir letztlich Gott. Eine solche Haltung lehrt uns demütig sein vor unserem Gott. Und nur dadurch sind wir in der Lage, unsere wahre Lebensrealität zu erkennen. So lasst es uns tun, lasst uns Gott einladen, an unserem Alltag teilzunehmen, damit wir eben auch unter der Woche seine Stimme hören. Lasst uns Raum schaffen für Gott in unserem Alltagsleben. Denn Gott ist da, er will für dich da sein. Sind wir es auch für ihn? Schauen wir doch mal auf unser Leben und auf das Leben der Menschen um uns her. Wie viele Pläne machen sich die Menschen? Dies und das planen sie. Dabei weiß niemand, was wird morgen sein. Morgen kann auf einmal alles ganz anders sein als heute. Deshalb sollten wir auch unsere Pläne, unser ganzes Leben im Licht Gottes sehen. Martin Luther übersetzt in seiner Übersetzung von 1912 den Vers aus Jakobus 4, Vers 15. So der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. So der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Dieser Satz als Zeichen der Ehrfurcht vor unserem Gott. Und ein weiteres Bibelwort ganz in der Nähe unseres Predigttexts lautet: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Dieser Vers drückt ganz deutlich Gottes Zusage aus, dass er für uns da ist, wenn uns seine Sache wichtig ist. Es geht dabei nicht darum, dass uns die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, sondern vielmehr ist der Vers als Zuspruch seines Segens zu verstehen, dass sich menschliche Arbeit, zum Beispiel in der Landwirtschaft, nicht vergebend sein wird, sondern Gott das Nötige dazu gibt, dass wir eine gute Ernte einfahren können. Zum Beispiel, dass er es wirkt, dass der Regen zur rechten Zeit kommt und zur Erntezeit Wetter mit Sonnenschein da ist. Wenn wir mal in unsere Realität schauen, wie es dieses Jahr und die Jahre davor oft war, dann sollten wir uns mal so ein paar Gedanken machen. Weiterhin führt uns dieser Vers zu der zweiten Du-Bitte. Die zweite Du-Bitte, dein Reich komme. Was beinhaltet wohl diese Bitte, dein Reich komme? Jesus führt eben seine Jünger in dieser Gebetsanleitung ein Stück weiter. Wir sollen in Erwartung auf die vollkommene Ausbreitung seiner Herrschaft leben. Diese Erwartung, dass Gottes Reich einmal vollumfänglich für alle Menschen sichtbar sein wird, darf und soll uns in unserem alltäglichen Leben ganz bewusst sein. Wenn wir also um das Kommen des Reichs, seines Reiches bitten, dann bitten wir darum, dass die Unvollkommenheit hier auf der Welt ein Ende hat. Die Unvollkommenheit im Miteinander, was sich immer wieder in kriegerischen Auseinandersetzungen der Menschen widerspiegelt. Die Unvollkommenheit der Maßlosigkeit, was sich unter anderem in der rücksichtslosen Ausbeutung und Zerstörung unserer Umwelt durch die menschlichen Interessen zeigt. Wenn wir so beten, dann werden wir von Gott selbst aufgerufen, auch unseren Teil dazu zu tun, damit sein Reich sichtbar wird. Was also können wir tun, dass sein Reich kommt? Auch hier denke ich, dass das bei jedem Einzelnen anfängt, ganz persönlich. Jede Entscheidung, die wir zu treffen haben, stellt uns doch vor die Wahl, entweder allein nach unseren eigenen Überlegungen zu handeln oder mit einfließen zu lassen, wie Gott vielleicht entscheiden würde. Bedeutet also, Entscheidungsmöglichkeiten im Gebet, im Gespräch mit Gott, im Gespräch mit anderen Christen und oder anhand der Bibel abzuwägen. So wird dann Glaube im Alltag lebendig. Und würden alle Menschen auf der Welt diese Bitte vor ihre eigenen Wünsche stellen, dann würden wir heute in einer besseren Welt leben. Diese Bitte nach dem Kommen seines Reiches drückt dann auch genau die Sehnsucht danach aus. Weiterhin ist mit seinem Reich auch das Himmelreich gemeint, von dem Jesus in seiner Zeit auf Erden ja täglich gepredigt hat. Wer also diese Bitte ganz bewusst betet, der bittet darum, dass die irdische Vergänglichkeit sein Ende findet und durch Gottes ewiges Reich ersetzt wird. Sind wir uns dessen bewusst, wenn wir beten? Es folgt die dritte Du-Bitte, dein Wille geschehe. Was kann diese Bitte bewirken, wenn wir als Beter dies ernst meinen? Denn mit dieser Bitte stellen wir uns unter seinen Willen und stellen unseren eigenen Willen hinten an. So wie Jesus es im Garten Gethsemane tat, als er bat, dass der Kelch der Kreuzigung doch an ihm vorübergehen möge. Er bat, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Auch hier gilt das, was ich eben schon mal gesagt habe. Es würde in unserer Welt ganz anders aussehen, wenn sich die Menschen nach Gottes Willen ausrichten würden und nicht so gottlos wären wie in der heutigen Zeit. Aber was ist denn Gottes Wille, der geschehen soll? Zuerst halten wir mal fest, dass Gott vor allem gute Gedanken mit uns Menschen hat. So können wir nachlesen in 1. Timotheus, Gott, unser Heiland, will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder ein weiteres Beispiel, was Gott will, was Gott von uns will, das finden wir in Lukas 8. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch zumessen. Und auch hier entdecken wir wieder eine unglaubliche Zusage. Wenn wir nach Gottes Maßstäben leben und dementsprechend miteinander umgehen, dein Wille geschehe, also auch in uns, sind wir bereit, uns von Gott verändern zu lassen? Dein Wille geschehe. Wie schnell sind diese drei Worte im Gebet dahergesagt? Es sagt sich oft so leicht, und beinhaltet dieser Satz doch das Anerkennen seiner göttlichen Autorität über mein und dein Leben. Denn es kommt eben auch vor, dass Gottes Wille so ganz anders ist als unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche. Beispiele finden wir in der Bibel selbst, wie gesagt eben schon das Beispiel von Jesus selbst im Garten, aber auch im Buch Hiob. Wer sich auskennt und das Buch Hiob kennt und weiß, wie es beginnt, da erleben wir Dinge, dass Gott dem Satan die Erlaubnis gibt, ihm, dem Hiob, allerlei Not und Krankheit zuzufügen. Dein Wille geschehe. Und jedem von uns kann sowas tagtäglich auch widerfahren. Und dann gibt es vielleicht Situationen, die nicht so schön sind. Und genau für solche Situationen will uns dieses Gebet stark machen. Stark machen, dass wir im Glauben festhalten. Denn wir dürfen glauben, dass uns letztendlich nichts widerfährt, was Gott nicht wissen würde. Keiner von uns ist einem blinden Schicksal ausgeliefert. Und in einer solchen Situation fordert uns dieses Gebet heraus, unser Vertrauen auf Gott nicht aufzugeben, denn diesem Vertrauen ist eben eine große Belohnung versprochen. Wenn wir schwierige Lebensphasen durchleben, dann wird uns deutlich, dass wir Menschen hier auf der Welt keine bleibende Stätte haben, sondern auf dem Weg und auf der Suche nach der Ewigen sind. Dieser erste Block dieses Gebetes, das rückt die Reihenfolge zurecht und weist unserem irdischen Leben einen nachgeordneten Rang zu. Und trotzdem merken wir, wie wir diese formulierten Du-Bitten immer mehr auch mit unserem eigenen irdischen Leben zu tun haben. Denn es gibt einen Zusammenhang zwischen meiner Stellung zu Gott und meinem irdischen Leben. Das ist auch Jesus bewusst, weswegen er eben seine Nachfolger dazu ermuntert und ermutigt, auch für das tägliche Leben Bitten zu formulieren. Und das ist dann der zweite Block. Die Wir-Bitten nehmen die Grundbedürfnisse des Menschen und seine Beziehung zu Gott in den Blick. Und der zweite Teil des Gebetes beginnt mit der Bitte um das tägliche Brot. Schauen wir mal in die tatsächlichen Lebensumstände der damaligen Zeit und die Umgebung führen wir uns vor Augen. Diese Zeitgenossen lebten eben dort in einem tropischen Land. Seit jeher gehört Wasser zu einem knappen und deshalb wertvollen Gut. Und trotzdem, und vor allem mit dem entsprechenden Augenmaß, betreiben die Menschen Landwirtschaft und bauen allerlei Früchte an. Und wir lesen auch oftmals vom Weinanbau. Und sicherlich können wir davon ausgehen, dass es damals nicht nur Brot zu essen gab. Denn wir kennen viele biblische Berichte, wo es auch über richtige komplette Mahlzeiten mit Fleisch und so zu lesen gibt. Und deshalb ist es bemerkenswert, dass hier lediglich von Brot und nicht von ausreichend abwechslungsreicher Nahrung die Rede ist. Und ich denke, in dieser Formulierung steckt auch eine vor Gott demütige Haltung drin und gleichzeitig das Bewusstsein, dass Gott das Gedeihen der Feldfrüchte wirkt. Die Menschen können sehen und wenn es was zu ernten gibt, zu seiner Zeit ernten. Und wenn zwischendrin es notwendig ist, den Acker zu bearbeiten, dann können die das tun. Was weiß ich, bewässern, einmal umpflügen, Kartoffeln rausziehen. Aber es steht nicht in der Macht der Menschen, dass das Getreide tatsächlich wächst und hervorbringt und dass am Ende am Kartoffelstrauch auch Kartoffeln dranhängen. Und deshalb lautet diese Bitte, gib uns. Mit Geben ist also nicht ein untätiges Empfangen gemeint, sondern ein Bewusstsein, dass es von Gott herkommt, wenn es zur Erntezeit tatsächlich was zu ernten gibt. Und weiterhin macht die Formulierung deutlich, dass wir Menschen nicht dazu aufgerufen werden, um Überfluss zu bitten, sondern nur für das, was wir zum täglichen Überleben benötigen. Und umso dankbarer dürfen und sollen wir sein, wenn der Herr zudem noch vieles dazu tut. Nach der Bitte um das existenzielle Überleben kommt die Bitte um ein gelingendes Zusammenleben der Menschen in ihren Lebensgemeinschaften, Familien, Sippen, wie auch immer man damals gelebt hat. Und dieser Abschnitt beginnt mit der Bitte um Vergebung der eigenen Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Und somit ist festzuhalten, dass niemand von uns frei von Schuld ist. Menschen werden schuldig, zum einen vor Gott und zum anderen aneinander. Und wenn Schuld nicht ausgeräumt wird, ist ein Zusammenleben nahezu unmöglich. Je nachdem, wie schlimm Menschen aneinander schuldig werden, fallen meistens auch die Reaktionen darauf aus. Wie du mir, so ich dir, ist eine häufig genutzte Umgangsform. Und in manchen Völkern ist bis heute die Blutrache noch modern, was bei ganz schlimmen Verschulden oftmals ein generationsübergreifendes Morden nach sich zieht. Aber hier werden wir aufgerufen, diese urmenschlichen Verhaltensweisen zu durchbrechen und vor Gott einzugestehen, ja, ich bin schuldig geworden. Gott will uns unsere Unvollkommenheiten vergeben, aber nicht ohne eine Forderung an uns zu stellen. Gott will uns vergeben, aber nicht ohne eine Forderung an uns zu stellen. Nicht, dass wir etwas tun könnten, um von unserer Schuld, die wir bei Gott haben, freigesprochen zu werden. Denn das hat Jesus für uns getan. Aber Gott fordert eine Gegenleistung. Haben wir es im Ohr? So wie wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann kommen wir an eine Stelle, wo es ganz schnell heikel wird. Denn das fordert uns Menschen ganz gewaltig heraus. Wenn man aus rein weltlicher Sicht auf das Thema Vergebung schaut, denn das ist in der weltlichen Seelsorge auch immer ein Thema und wichtig, dann ist da auch die Notwendigkeit zu vergeben ein zentrales Thema. Denn hier herrscht die Auffassung, dass nicht vergeben wollen oder nicht vergeben können letztlich dem eh schon verletzten Menschen dauerhaft krank macht und ihm mehr schadet als dem Schuldiger. Will sagen, Vergebung praktizieren heilt vor allem erstmal mich selbst, wenn ich der Geschädigte bin. Vergeben fängt also bei mir selbst an. Ist jemand schuldig an mir geworden, dann trage ich in der Regel einen Groll, eine Abneigung gegen diesen anderen Menschen in mir. Aber auf Dauer ist es nicht gut, Groll und Abneigung gegen jemanden mit sich herumzutragen. Der Volksmund sagt auch mal spöttisch, wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen. Natürlich beeinflussen dabei die Faktoren, wie nahe steht mir der Mensch, der mich verletzt hat, und wie schwer ist seine Schuld an mir, dem Prozess des Vergebens. Vergebung unter Menschen geht gewöhnlich eben auch nicht über Nacht, sondern dauert seine Zeit. Aber wie geht es nun weiter, wenn Menschen sich vergeben haben? Zum Beispiel klassisch, was öfter mal passiert, Ehebruch. Wie geht es denn, wenn ein betrogener Ehepartner, wie gehen betrogene Ehepartner damit um? Kann trotz Vergebung wieder alles so sein wie früher? In rein weltlichen Ausarbeitungen von Vergebung ist ganz klar die Rede davon, dass trotz geschehener Vergebung nicht alles so sein kann oder muss, wie es vorher war. Denn im Gegensatz zu Gott sind wir Menschen nicht in der Lage zu vergessen. Beim Datenträger ist das einfach, ne? Wie schnell ist ein USB-Stick oder mal eine Festplatte gelöscht. Aber der Mensch kann seine Erinnerungen ja nicht auslöschen. Aber Gott kann das. Beim Menschen ist es so, es holt uns doch oftmals immer wieder ein. Und so hat in der Regel ein Fehlverhalten des anderen an mir trotz Vergebung Konsequenzen in meinem Verhalten dem anderen gegenüber. Vielleicht geht trotz Vergebung eine Ehe nach einem Seitensprung auseinander. Das ist menschlich. Die biblische Sicht stellt meine Vergebungsbereitschaft gegenüber meinem Schuldiger auf eine ganz andere Grundlage. Sie betont: Bedenke, Mensch, dass Gott dir viel vergeben hat. Und darum sei aus diesem Grunde bereit, deinem Schuldiger zu vergeben. Der eine oder andere unter uns wird dieses Gleichnis vom Schalksknecht kennen. Der Erlass meiner Schuld vor Gott, also die grundlegende Vergebung, ist mir zuteil geworden. Und das ist sozusagen die entscheidende Triebfeder, die meine Bereitschaft, anderen zu vergeben, in mir fördert und bewirkt, mit Gottes Kraft. Ich kann oder ich will also anderen vergeben, um Jesu willen, um seiner Vergebung willen, weil mir vergeben wurde. Nun sind wir schon bei der letzten Bitte angekommen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier wird uns einfach ganz doll deutlich gemacht, wo Schuld tatsächlich herkommt. Das Böse in der Welt. Und je mehr Raum die Menschen dem Bösen geben, umso mehr häufen sie Schuld an. Wenn wir das beten und ernst meinen, dann bitten wir Gott, dass er uns bewahren möge, uns mit Bösem, mit Widergöttlichem einzulassen. Führe uns nicht in Versuchung. Und am Ende des Gebetes im dritten Teil, dann steht der Lobpreis, dieser hymnische Nachsatz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dieser Satz ist angelehnt an ein Gebet Davids, das sich im Alten Testament im ersten Buch der Chronik findet, als ein Lobpreis der Größe und Barmherzigkeit Gottes. Und somit schließt das Gebet, so wie es begonnen hat, nämlich mit der Anbetung. Und ich wünsche uns, dass wir vielleicht nach dieser Predigt ganz bewusst in der Lage sind, das Vaterunser so zu beten und diese Gedanken dazu mitzunehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.